In der kargen, eisigen Einöde war kein Laut zu hören, außer dem Schnauben des edlen, schwarzen Rosses, das seinen Herrn, den Elbenkönig Anrogard, trug. Seine Rüstung glänzte matt im Schein der tiefstehenden Sonnen. Mit festem Griff hielt er in der linken Hand die Zügel, in der rechten den blanken Griff seines Migol, eine lange Waffe aus Kelfierstahl, die mittig gehalten wurde und mit den beiden messerscharf geschliffenen Schneiden und der dornigen Spitze ebenso Speer wie doppelseitiges Schwert war. Ein Meisterwerk traditioneller Elbenschmiedekunst, an dem ausgebildet zu werden allein den Fürsten seines Volkes vorbehalten war. Dieser Migol war schon seit Äonen in seiner Familie vererbt worden und hatte manchem seiner Vorfahren zu Ruhm und Ehre gereicht. Für seine Mutter jedoch, Königin Isgail, hatte er den Tod bedeutet. Ein widerwärtiger Uklot, der von seiner eigenen Rotte verstoßen worden war, hatte ihn entwenden wollen, um sich mit dieser Tat vor den Seinen zu brüsten und wieder in die Gemeinschaft dieser stinkenden Bestien aufgenommen zu werden. Und beinahe wäre ihm dies gelungen. Jetzt, 400 Jahre nach diesen Ereignissen, über die die kurzlebigen Menschen bereits Lieder sangen, saß König Anrogard auf seinem Ross und sah sich auf freiem Feld endlich jenem niederträchtigen Uklot gegenüber. Es schien ihm, als habe jedes Ereignis, jede noch so nebensächliche Begebenheit in seinem Leben nur den Zweck gehabt, ihn auf diesen Moment vorzubereiten. In neuer Deutlichkeit, schärfer noch als in seinen nächtlichen Träumen, stand ihm der Bericht über die Ermordung seiner Mutter nun wieder vor Augen. Zwar war der damalige Plan des Uklot, sich der schlafenden Elfe des Nachts zu nähern, um ihr lautlos die Kehle zu öffnen, von Beginn an zum Scheitern verurteilt gewesen. Selbst Silberwasser kann die Verwesungsdünste eines Uklots nicht überdecken, die ihn noch 10 Schritte gegen den Wind verraten. Jedoch gelang es ihm, eine unheilige Allianz mit einer Gruppe habgieriger Riesen zu schmieden, und so lockte er Isgail und ihre Begleiterinnen in einen Hinterhalt, aus dem es kein Entrinnen gab. Die tapferen Streiterinnen fochten ehrenhaft, viele Uklots fielen und auch mancher Riese. Aber der Uklot-Anführer, die Elfen hatten ihm den Namen Smarok gegeben, denn einen eigenen besaß er nicht, hatte sich feige im Schutz einiger Bäume bedeckt gehalten und lauerte, einen Widerhakenpfeil auf seinem gespannten Kurzbogen haltend, auf seine Gelegenheit. Gerade als Isgail eine Gruppe von 3 Uklots niederstreckte, indem sie durch eine geschmeidige Drehung ihres Körpers mit einem einzigen Streich ihres Migols 2 von ihnen köpfte und dem 3., der in ihrem Rücken auf sie losstürmte, mit einem rückwärts gerichteten Stoß die Migolspitze durch den Hals stieß, gerade in diesem Augenblick, noch bevor der zuckende Körper des letzten Uklots den Boden berührte, ließ Smarok den Pfeil fahren. Er bohrte sich tief in Isgails Unterleib. Mit starkem Geräusch entwich ihr der Atem. Sie wankte und sank auf die Knie. Ihr leerer Blick erfasste den 2. Pfeil, der auf sie zuschoss. Sie riss ihren Migol nach oben. Ein Stück des zerberstenden Pfeiles zerschnitt ihr das Gesicht. Den 3. Pfeil sah sie nicht. Königin Isgail, die Krone des Elbengeschlechts, war von einem Uklot niedergemetzelt worden. Neben Isgail fochten auch ihre Gefährtinnen einen aussichtslosen Kampf. Eine einzige jedoch konnte sich einen Fluchtweg erkämpfen. Es war Elvar, eine der Leibwächterinnen der Königin, die sich nun, da ihre Herrin gefallen war, hinter einer Anhöhe verbarg, den Feind beobachtete und Zeugin dessen wurde, was sich weiter ereignete. Während die Riesen mit den Uklots über die vereinbarte Belohnung in Streit gerieten und begannen, sich gegenseitig zu bekämpfen, trat Smarok unter den Bäumen hervor und schritt gerade auf die gefallene Königin zu. Ihr Migol lag eine Handbreit von ihrem leblos ausgestreckten Arm entfernt auf der Erde. Smarok gab einen zufriedenen Grunzlaut von sich, als er sich bückte und nach dem Migol griff. Gerade aber, da seine unreinen Finger das Kelfierstahl umschlossen, brüllte er vor Schmerz auf. Mit aufgerissenen Augen ließ er den Migol fallen und starrte auf seine Hand, von der sich zischend und dampfend ein Teil seines Fleisches gelöst hatte. Uklot-Hände konnten Kelfier nicht ungestraft berühren. Dieses uralte Elbenwissen war im Laufe der Jahrtausende dem Vergessen anheimgefallen. Denn seit Elbengedenken hatte ein Uklot eine Waffe aus Kelfir nur im Augenblick seines Todes berührt. Nun, da Smarok die Unmöglichkeit seines Sakrilegs vor Augen stand, er erkennen musste, dass er niemals einen Migol würde führen können und ihm der Dampf seines eigenen verkohlten Fleisches in die Nüstern drang, wurde er in der Sekunde Sklave seines Zorns. Was Smarok in seiner rasenden Wut mit Iskaels Leiche tat, das berichtete Elva später allein an Rogard und auch dies erst auf dessen rastloses Drängen hin. Sie sprachen fortan nie wieder darüber, denn es war so schrecklich, dass selbst die übrigen Uklot und die Riesen, als sie dessen gewahr wurden, ihren Streit beendeten und entsetzt flohen. Anrogard aber verschloss diesen Bericht in seiner Seele und nährte damit seine Wut und seine Entschlossenheit. Er wurde ein starker König, der seinem eigenen Volk jedoch fremd blieb, selten sprach und niemals lächelte. Geduldig wartete er Tag um Tag, Jahrzehnt um Jahrzehnt auf den Tag der Vergeltung. Wie ein Baumeister, der ohne Eile Steinreihe auf Steinreihe schichtet, weiß, dass das Bauwerk eines Tages, und sei es in noch so ferner Zukunft, fertiggestellt sein wird. Heute nun war dieser Tag der Vergeltung für Anrogard gekommen.